zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 14.
Hallöchen Mike, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ich muss sagen, ich habe mega Bock auf heute. Vielleicht nicht unbedingt wegen des Themas, aber ich bin heute irgendwie so beschwingt.
Ja, okay, gut. Na dann,
ich bin in Plauderstimmung.
Dann immer mal los. Habe ich dir, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, aber dass ich jetzt den Trump bei mir vor der Tür stehen habe. Ja, weil ich ein ganz, ganz großer orangefarbener Müllcontainer ist nur Scheiße drin, sieht abgeranzt aus und ist orange. Deshalb haben wir einen Trump getauft. Können wir ja vielleicht auf unserem Instagram mal ein Foto dann davon zeigen.
Richtig. Das ist sowieso eine gute Idee, dass wir vielleicht zu den Referenzen, die wir machen, ab und an mal auch noch so ein bisschen Material raushauen. Ja, sonst ist das hier so ein Vakuumraum und da kommt eigentlich kein Material nach draußen.
Fahre ich heute Abend wieder vorbei, die Kurve, in der vorletzten Folge mein Vater mit einem Vatertagspferdegespann umgekippt ist, die werde ich auch fotografieren und da reinstellen. In der Zeit gucke ich nebenbei mal ganz schnell in unsere E-Mails rein. Vielleicht hat uns ja irgendwie jemand geschrieben, bevor wir das wieder vergessen. Das haben wir beim letzten Mal versprochen, oder?
Ja, das stimmt. Also während du das machst, würde ich ganz gerne nochmal auf Trump zurückkommen, weil es vergeht ja mittlerweile kein Tag mehr ohne irgendwelche interessanten Spekulationen oder neuen Horrormeldungen etc. etc. Und ich habe gerade eben, bevor du angerufen hast, einen Artikel gelesen, der sich mit der Frage beschäftigt hat, beziehungsweise die Überschrift ist Gewalt ist denkbar, sogar wahrscheinlich, und der beschäftigt sich mit der Frage, was passiert eigentlich, wenn Trump nicht wiedergewählt wird. Und wir haben hier quasi ein Interview mit Lawrence Douglas, der ein Juraprofessor mit interdisziplinärem Ansatz ist. Mhm. Und der hat ein Buch darüber veröffentlicht mit seiner Hypothese, dass falls Trump verliert, er vermutlich behaupten wird, dass dieser Sieg sozusagen ihm gestohlen wurde von seinen imaginären Gegnern eben und dass er die dass er es einfach nicht anerkennt, dass er
das kennt man ja aus afrikanischen Staaten, dass da jemand den Sieg irgendwie nicht anerkennt, aber da bist du dann wie beim Nord- und Südsudan so ungefähr. Das bist du dann bei Nord- und Südstaaten. Das ist ja auch gerade ein aktuelles Thema in den USA wieder. Ne? Da gibt es ja auch so bilderstürmerische Tendenzen, irgendwelche Kasernen wieder umzubenennen und Figuren zu entfernen, weil sie von Südstaaten-Militärs herrühren. Also gab es in der Bundespolitik, Bundesrepublik übrigens auch. Da haben jetzt bis vor einigen Jahren hießen wirklich manche Kasernen noch nach NS-Kriegsverbrechern. Ne? Also wenn die jetzt hier zum Beispiel das Fliegerass Mölders damit mit der Legion Condor da in spanischen Bürgerkrieg unterwegs war.
Auch ein
mieser Kriegsverbrecher. Muss man mal googeln. Da wird einem schlecht, wie da manche Kasernen noch, was die noch vor Namen getragen haben. Wird jetzt gerade in den USA diskutiert. Hoffentlich gibt es da nicht einen Nord-Süd-Staaten-Bürgerkrieg wieder. In USA.
Aber ich finde, wir haben hier mittlerweile schon wieder Tendenzen, die einen plumpen Aktionismus sich verändern, dass quasi wieder alle irgendwie übers Ziel hinausschießen. Und gerade weil du gesagt hast, dieser Nord-Süd-Staaten-Konflikt und bilderstürmerische Tendenzen, ich habe vorhin erst einen Artikel darüber gelesen, dass jetzt, glaube ich, 14 Statuen aus dem Kapitol entfernt werden sollen, da es sich da um sozusagen Figuren aus der Konföderation, also das quasi Figuren aus der Zeit der Spaltung der Vereinigten Staaten handelt. Und ich habe da eine sehr gespaltene Meinung dazu. Also es geht namentlich, ich weiß jetzt nicht, um wen es sich da jetzt dreht, ich möchte das jetzt auch nicht über einen Kamm scheren, aber es geht namentlich zum Beispiel um General Robert E. Lee. Und ich habe mich sehr viel mit dem amerikanischen Bürgerkrieg auseinandergesetzt, weil ich irgendwie mal ein Faible dafür hatte. Frag mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich hatte irgendwie so in meiner Jugend so eine Zeit, wo ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, wie das dazu kam, wie der Ablauf war, welche sozialen und kulturellen Unterschiede damals in Nord und Süd existiert haben. Generell so diese Nord-Süd-Politik, die ja immer noch wirklich entscheidend ist für die US-amerikanische Politik, und eben auch so ein bisschen die Perspektive hinterfragt, die wir hier, falls man überhaupt darüber spricht, was damals passiert ist, die wir quasi aufobtruiert bekommen, ohne dass da mal jemand die Hintergründe ein bisschen beleuchtet. Und meines Erachtens ist es halt zu einfach gefasst zu sagen, dass da der glorreiche Norden, der Vorkämpfer für Menschenrechte und menschenwürdiges Leben, Dasein und Gleichberechtigung, quasi einen heiligen Krieg gegen den Süden geführt hat, um denen die Sklaverei auszutreiben. Das war mitnichten so. Das ist dementsprechend kein grundlegendes Ziel des Konflikts gewesen, sondern es machte sich politisch an dem Punkt sehr günstig, weil die Nordstaaten nämlich auf schwarze Bataillone zurückgreifen mussten, die denen dann mehr oder minder den Arsch gerettet haben. Am Anfang des Krieges sah es nämlich für den Süden ziemlich gut aus, und zwar, weil die komplette, und zwar ausschließlich die komplette militärische Führungselite den Süden auserkoren hat. Also die hatten schlicht und ergreifend keine Befehlshaber. Als die Sezession erklärt wurde. Und General Robert E. Lee ist sozusagen auch einer dieser Generäle, der sich im Vorfeld einen Namen gemacht hat, glaube ich, damals im Krieg gegen Mexiko. Und der war auch gebürtiger Virginianer, also der war tatsächlich eigentlich Nordstaatler, wurde dann aber zum Oberkommandanten der Südstaatenarmee, weil eben die Prinzipien des Nordens dem widersprochen haben, was er eben als alter Haudegen vertritt. Jetzt mal unabhängig von dieser Frage Sklaverei oder Nicht-Sklaverei. Ne, das ist natürlich.
Ja, gut, also da sind wir uns ja einig, dass das gut ist, dass das irgendwie beendet wurde. Aber das ist ja, da so ein kollateralen Nutzen des Krieges oder so eine Propagandaparole dann im Endeffekt in der Geschichtsschreibung als die Sendung der Befreier verkauft wird, ist ja auch nichts Neues. Das war mir so nicht bewusst. Massive wirtschaftliche und politische Interessen auch noch eine Rolle gespielt haben, war mir klar. Aber dass so spät erst die Sklavenbefreiung, drei Jahre nachdem der Krieg am Rollen war, das war mir nicht bewusst.
Nee, da gibt es ja diese ganz berühmte Gettysburg-Rede von Lincoln, gerade als das Schlachtfeld quasi sich ein bisschen abgekühlt hatte, stand er dann da im Innern dieser kleinen Ortschaft und hat es dann verkündet. Und da wurde sozusagen zum ersten Mal die Befreiung aller Sklaven zum Thema gemacht. Worauf ich jetzt eigentlich nur hinaus wollte, ist einfach, was mir auch noch eingefallen ist, nebenbei, George Washington war auch Sklavenhalter. Also im Grunde hatte fast jeder der Gründerväter Sklaven. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Das ist nämlich auch schon wieder sehr wieder so scheinheilig. Aber bei den anderen ist es in Ordnung, weil da kennt sich keiner so richtig damit aus. Und am Ende steht die Frage über allem, welches System ist denn gesünder? Die Lohnsklaverei der Nordstaaten zu der Zeit, wo sich Menschen für Hungerlöhne zu Tode gearbeitet haben. Ich sah nur Hashtag Eisenbahnbau oder eben diese ganzen frühen merkantilistischen beziehungsweise Fabrik.
Ja gut, Eisenbahnbau lastete ja auch zum großen Teil auf chinesischen Schultern in den USA.
Richtig, ne? Ja. Und denen ging es auch nicht besser als Sklaven.
Nein, genau. Absolut. Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Aber die Argumentation heißt ja eigentlich, eigentlich müssten sie die Nordstaaten-Generäle auch noch mit wegreißen, nicht nur die Südstaaten-Generäle.
Richtig, genau. Also das ist das, worauf ich hinaus will. Im Endeffekt hat da jeder Dreck am Stecken. Und ich finde es halt schon wieder so moralisch fragwürdig zu sagen, hier, wir von unserem Standpunkt aus ignorieren jetzt, was da alles passiert ist und haben jetzt den Buhmann im Süden. So, ne? Und dann sagen die im Süden, Nee, übrigens, es war ja so, dass ihr wart viel schlimmer und jetzt hauen sie sich alle auf die Fresse, weil die einen von ihrem moralischen Ross nicht runterkommen und die anderen in die Ecke gedrängt werden und als
also das,
logisch,
das
dass ein Konflikt entsteht.
Ja. ja, ich verstehe. Also es ist schon nicht einfach, als Ikonoklast wirklich stringent zu sein. Ne? Also wenn ich jetzt ein Bilderstürmer bin für alle Leute, die jetzt googeln, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, da wirklich konsequent zu sein. Ne? Ich sage, es sei denn, du bist da wirklich so Pol Pot-mäßig drauf oder so. Das ist ja dann wirklich sozusagen mit der Sense einmal komplett. Aber weil wir das letzte bei der letzten Folge das so hatten, so mit Anzeichen für Umwälzung, Systemwechsel und solche Sachen. Also solche bilderstürmerischen Tendenzen sind auch schon immer Begleiterscheinungen irgendwie gewesen. Ne? Also wenn ich so an die Nachkriegszeit denke, da haben teilweise sogar, also nicht aus persönlicher Erinnerung, sondern aus der Geschichtsschreibung dran denke, da haben teilweise die Sowjetverwaltungsbeamten ostdeutsche Kommunisten und Sozialisten zurückpfeifen müssen, weil sie irgendwelche Häuser abreißen wollten, die im Stil der Hohenzollern gebaut wurden. Ne? Oder denkt mal an die Sprengung der Leipziger Universitätskirche, ne? Mit einer, ich glaube, da war sogar eine Silbermann-Orgel noch drin, das haben die einfach in die Luft gejagt. Oder nach der Wende einen Palast der Republik abreißen, ne? Ein Stadtschloss wieder hinbauen in Berlin und so weiter, auch so eine Art Bildersturm. Das ist schon also Sachen, wo man, was weiß ich, vielleicht 15 Jahre später eigentlich ein Denkmalschild dran gepappt hätte. Ne? Oder wo war das, in Merseburg oder die Judensau da am Dom an der Kirche irgendwo, war doch neulich auch im sehr in der Diskussion, ob dieses Relief abgenommen wird, so eine mittelalterliche Darstellung, antisemitische Darstellung.
Sein, ich glaube ja.
Es war, glaube ich, irgendwo
In Quedlinburg hängt der Schweinehund. Das weiß ich, den habe ich letztens besichtigt.
Ja, das ist dann, also das zieht sich schon durch ganze, das ist dann so ein Relikt, der ist dann irgendwann ist das mal übrig geblieben. Und ist schon wahnsinnig interessant, ne? Oder immer die Fangfrage, warum sind im Religionsunterricht, warum sind die evangelischen Kirchen so kahl, ne? Und die katholischen Kirchen so schön mit viel Bildern und Prunk und so. Mhm. Da ist natürlich dann zu Münzers, Lutherzeiten und so weiter ordentlich ausgekehrt worden auch, ne? Also solche bilderstürmerischen Sachen. Aber was mich jetzt aufregt, ist, dass das so wieder dass diese bilderstürmerischen Tendenzen an die Stelle von dem eigentlich notwendigen Aktionismus im positiven Sinne treten, weißt du? Da ist HBO, die nehmen vom Winde verweht aus ihrem Programm, aus ihren abrufbaren Filmen, anstatt vielleicht irgendwie an den firmeninternen Strukturen irgendwie zu arbeiten oder auf andere Weise einzuwirken und da Veränderungen anzubringen, also als ob jemand, was hat heute ein Film wie Vom Winde verweht, der wann 1940, 1939 irgendwann gedreht wurde oder rauskam, so ein Polizist guckt er sich, bevor er auf die Schicht geht, Vom Winde verweht an und prügelt dann die Leute zusammen irgendwie in rassistischer Absicht oder die Jugendlichen, die schauen sich doch nicht vom Winde verweht an. Das ist wieder nur so ein symbolischer Aktionismus. Sowas regt mich irgendwie auf.
Darüber, ne?
Also
steht ja die ganz,
an die Ursachen zu gehen.
Darüber steht ja die ganz große Frage, wie geht man in der Rezeption mit Kunst anderer Jahrhunderte oder anderer, sagen wir mal, Gesellschaftssysteme um? Das würde ja heißen, wenn wir jetzt als Beispiel Vom Winde verweht nehmen, das entfernt werden muss, dass man konsequent Kunst entfernen müsste, die nicht mehr dem politischen Duktus unserer Zeit entsprechen.
Absolut. Und du kannst auch noch einen Schritt weiter gehen. Kunst darf die Realität gar nicht mehr darstellen.
Ja.
Ne? Also die nehmen ja jetzt auch US-Polizei-Reality-Soaps irgendwie aus dem Fernsehen, weil da die Polizisten zu hart gegen Minderheiten vorgehen. Also die Realität, die dargestellt wird, ne, wird da vielleicht aus Pietätsgründen oder aus PC-Gründen, ich weiß nicht, ich habe da keine Begründung gelesen, warum diese Serien jetzt irgendwie on hold gesetzt
so,
werden.
So zeigen aber, muss. Also warum?
Ja, die also Cops, das ist...
Ne? Also man könnte ja einfach versuchen, nicht so hart vorzugehen beispielsweise. Ne? Also ist das nicht irgendwie
ja, die logische Konsequenz? Ja, natürlich, klar. Also, aber das rührte wohl irgendwie daher, habe ich gelesen, dass diese Doku-Soap-Macher eben mit der Polizei zusammenarbeiten und das durchaus das Polizeibild war, was die Polizei vermittelt haben wollte. Ne? Also ja. Das war wirklich Footage, was von der Polizei direkt irgendwie kam. Und dass da diese Gewalt irgendwie propagiert wurde. Aber es zeigt eben die Realität und die wird jetzt eben nicht gezeigt. Ne? Es wird einfach drüber geschminkt, wird nicht mehr gezeigt und dann ist scheinbar irgendwie wieder alles schick und irgendwann bricht es dann wieder unter dem Stuck hervor. Ne? Das hat man irgendwie, das ist bei jedem Polizeigewaltausbruch war das bis jetzt so, bei jedem Schulmassaker war das bis jetzt so oder so. Es gibt immer symbolische
Thoughts and Prayers, ne? Da sind wir wieder.
Ja, so symbolische Aktionen irgendwie und das Schlimme wird nicht mehr gezeigt, anstatt an den Wurzeln irgendwie gepackt. Und das regt mich wirklich massiv auf, dass man da nicht irgendwie so an die Stellen geht, wo man wirklich was bewirken kann. Ne? Und wenn man Kunst nicht mehr so vermitteln kann, dass sie die Realität zeigen kann und auch durchaus kontrovers sein kann, ne? Dass man die Leute schon so dumm vor der Glotze erzogen hat, dass man denen quasi das, was sie machen sollen, zeigt und nichts zeigt, damit sie selber nachdenken. Das ist eher ein Problem, das grundsätzliche Problem des Bildungssystems. Ne? Dass das Kunst gar nicht mehr wie Kunst wirken kann, sondern nur noch irgendwelche Handlungsanweisungen und Instant-Ideologien aus der Glotze und aus den Medien sind.
Der Rezipient, ne? Ist ja auch nur noch Konsument. Also das ist eine absolute Degradation. Degradierung, ich war jetzt bei Bodenauslaugung. Aber man wird ja als Konsument ja auch ausgelaugt. Und ein Beispiel aus meiner kleinen und beschränkten Welt, über das ich jeden Tag stolpere, sind die PC-Richtlinien von Netflix-Serien. Dass man, wenn man quasi so eine Gruppe von Darstellern hat, dass da mindestens ein Mexikaner dabei sein muss, mindestens ein Schwarzer, ein Asiate oder eine Asiatin. Die meisten männlichen Cast-Mitglieder, beispielsweise jetzt, wenn es so eine Art Highschool-Serie ist, ne, so typischer Teenie-Content, männliche Darsteller sind auch oftmals schwul oder zumindest bisexuell, sodass dass du innerhalb des Castes einmal den kompletten, ich sag mal, LGBTQ-plus-konformen Darstellungsumfang der Gesellschaft haben musst. Egal, ob das jetzt prozentual realistisch ist oder ob das überhaupt für die Figuren Sinn macht. Und ich finde das teilweise derartig gekünstelt, dass es auffällt. Und ich frag mich halt immer, wäre es nicht irgendwie gesünder, natürlicher und vielleicht auch langfristig selbstverständlicher werdend, wenn man Rollen ohne solche Regularien vergibt. Wenn man sagt, okay, wir bringen jetzt eine Serie raus, da gibt es eben nur Schwarze mitspielende, Punkt, weil es keine Rolle spielt, ob sie weiß sind oder schwarz sind. Oder es gibt halt mal eine Serie, wo halt fast nur Weiße dabei sind und eben nicht gezwungenermaßen ein Mexikaner, eine Asiatin.
Gab's ja alles schon. Also denk mal an die Bill Cosby Show, ne? Könntest du heute auch nicht mehr senden, wegen Bill Cosby natürlich.
Ja, klar.
Oder ich weiß nicht, ich glaube Dennis Glover hat das mal gesagt. Kennst du den? Das ist der dunkelhäutige Partner von Mel Gibson bei Lethal Weapon. Also auch einer, der sich wirklich immer sehr für Schwarzenrechte und so stark gemacht hat, so als wirklich ein Pionier da im Medienbereich. Ich glaube, der hat es mal gesagt, schieb sie mal in die Schuhe. Der hat gesagt, Friends ist die einzige realistische Fernsehserie im amerikanischen Fernsehen, weil Typen wie die wirklich keine schwarzen Freunde haben. Und es kommt kein Schwarzer in der Serie vor. Also da wurde er mal drauf angesprochen, was er davon hält, dass da keine Farbigen in der Serie vorkommen als haupthandelnde Person. Und da hat er gesagt, das ist die einzig realistische Serie, weil solche Typen in Wirklichkeit auch keine schwarzen Freunde hätten.
Ja.
Und war natürlich eine schöne Rundumwatsche mit noch einem super Statement hinten dran. Also da sieht man, Ich kann nur, bin ein Riesenfan von Dennis Glover. Ich hoffe, er hat es auch gesagt und niemand anders. Man möge mich per Mail berichtigen, wenn an zartwiegruppstall@gmx.de. Ist fast ein bisschen Radiomoderatorenmäßig, wenn ich mich da geirrt habe. Ja.
Ja, das muss man ja an der Stelle auch sagen. Wir lassen, also das Konzept von Zart wie Kruppstahl ist ja, wir lassen einfach die Gedanken so, also wir haben so diesen Gedankenstrom. diese Ströme lassen wir aufeinander prallen, manchmal bündeln wir sie auch. Und da kann es auch sein, dass wir da Fake News verbreiten. Aber das natürlich immer nur unter dem großen Ausrufezeichen, dass wir selbst Laien sind in den Bereichen, in den psychologischen, philosophischen Bereichen, in denen wir uns bewegen. Und dass wir uns auch gerne berichtigen lassen wollen und wenn irgendwas ein Fehler ist.
Ja, das ist aber das Schlimme heutzutage, weißt du, so dieses Stammtisch-Klugscheißen, weil du ein Viertel mehr weißt als der andere, aber noch lange nicht alles und wirklich nicht mehr, ist ja in den Zeiten, wo jeder irgendwie alles googeln kann, ist das vorbei.
Ja, also eigentlich ist es schon ganz schön mutig, dass wir das hier auf die Art und Weise versuchen, weil wir theoretisch nur einen Arsch voll kriegen dürften.
Ja, du, ich habe unser Postfach auf, wenn ich mal das Thema so abrupt unterbrechen darf oder kehren wir bestimmt noch hin zurück. Schon vor einiger Zeit hat Stefan Jaschke mich gefragt, worüber ich meine Doktorarbeit geschrieben habe per E-Mail, weil das ganz gut gerade reinpasst, weil da ging es auch um Kunstfreiheit in meiner Doktorarbeit, wie Kunst das Recht verändern kann und wie Recht die Kunst verändern kann. Also darüber habe ich geschrieben. Hier und Sebastian Schröder wollte wissen, was wir von dem Konzert, Konzept der Autokonzerte halten. In Klammern begrenztes Live-Feeling, bla bla bla. Also da habe ich mich mit den anderen HSB-Jungs haben wir uns wirklich lange drüber auseinandergesetzt. Was hältst du davon?
Also zuerst müssen wir sagen, wir haben die Fragen, diese beiden auf jeden Fall schon mal beantwortet, aber wir haben die Aufnahme zu dem Podcast verkackt. und deswegen wirkt das jetzt so, als ob wir euch irgendwie anderthalb Monate ignoriert haben. Also dicke Sorry an dieser Stelle.
Wir haben nämlich schon vor einem Monat mal ins Postfach geguckt.
Ja, genau. Also wir haben euch eigentlich gar nicht vergessen.
Also ich suche jetzt auch nur die interessantesten raus, nicht, dass die Leute denken, da waren nur drei E-Mails.
wegen dieser Autokino-Geschichten, ich habe am Anfang, als dieser Hype so losging, habe ich auch mal quer durch Deutschland telefoniert und habe überlegt, ob ich eine kleine Autokino-Tour zusammenbaue, so als Ersatz für Sternklang tatsächlich, war aber finanziell, trägt sich das ist für externe Veranstalter eigentlich gar nicht. Also vielleicht, wenn du als einzelne Band irgendwie unterwegs bist, dann mag das gehen. Aber so als Veranstalter, no way. Am Anfang ist es irgendwie exotisch. Die Leute sind curious. Die wollen das mal ausprobieren. Aber am Ende sitzt du halt auch nur in deinem Auto und hörst Radio. Du darfst ja eigentlich noch nicht mal die Fenster runterlassen. Und ohne, sag mal, zu stehen, dich mitzubewegen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, das ist ja irgendwie so dieses Gemeinschaftsding, dass du als große Menge da hin und her wogst. Ohne das ist meines Erachtens so ein Live-Feeling auch gar nicht mehr vorhanden. Ne? Also ich sag mal, wenn man sich zum Beispiel distanziert, irgendwie hinstellen oder hinsetzen dürfte irgendwie, ne? Dann ist das schon wieder was anderes, aber im Auto, nee. Tatsächlich ist ja jetzt momentan durch diese Großdemonstrationen, die jetzt stattfinden, meines Erachtens auch wieder die Frage, inwieweit ist es noch verargumentierbar, dass Veranstaltungen verboten werden, wenn diese Form von sehr engem und sehr groß angesammelten Zusammenkommen geduldet wird. So, an der Stelle muss ich jetzt tatsächlich mal intervenieren. Ich muss hier anstelle von Mike und mir einfach mal ganz kurz mich entschuldigen dafür, dass wir es nicht hinbekommen haben, diese Folge schön zu Ende zu bringen. Also wir haben sie sehr schön zu Ende gebracht, aber nein, würde man nicht machen, weil das würde ja jemanden ganz besonders in Misskredit bringen. Und dementsprechend sagen wir einfach, es ist etwas passiert, dann haben wir uns dazu entschieden, diesen Anfang nicht verlieren zu wollen, diese Folge nicht verlieren zu wollen, euch sie trotzdem noch um die Ohren zu hauen. Und deswegen sind wir jetzt ein paar Tage später nochmal reingegangen und ja, also wir entschuldigen uns sehr für diesen Fehler, aber ich glaube...
Nachdem wir uns wieder erholt haben, also es ist wirklich unfassbar, was da passiert ist.
Ja, also die Geschichte sollte auch niemals an die Ohren der Öffentlichkeit geraten. Wir haben sehr lange gebraucht, um es mental und psychisch sowie auch physisch wieder zusammenzubauen.
Ja, was bei mir ja fast das Gleiche ist. mit dem Alter verschmilzt das immer mehr, hat immer mehr miteinander zu
tun. Bist du jetzt Chris Angel Mindfreak oder was?
Ja, weiß ich, aber apropos Alter, also ich habe eben gerade wieder festgestellt, dass an der Supermarktkasse und in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die ich natürlich nutze, besonders die alten Leute gar keine Masken aufhaben, für die keine Regeln mehr gelten. Ne? Also ich komme mir da wirklich langsam vor, wenn man da mal so ins Gespräch kommen will und erfahren, warum das so ist, hat man irgendwie das Wort Schildbürger viel da heute. Ne? Also diese absolute Uneinsicht in die Notwendigkeit so einer Sache. Und da sage ich, ja, aber junge Dame, ich trage doch die Maske eigentlich ihretwegen. Also,
ja, genau. Das ist super, wenn sich die gerettet werden sollen, im Endeffekt dagegen wehren, gerettet zu werden. Dazu.
Und da meinte sie, ich soll mich an diesem Schildbürgertum ruhig beteiligen. Ob ich denn überhaupt wüsste, was Schildbürger sind und so weiter und so fort. Und dann ging es dann in die Richtung.
Moment, sie wusste, was Schildbürger sind und hat sich dann selbst als jemand bezeichnet, der, okay, alles klar, keine weiteren Fragen.
Nein, ich solle bei diesem Schildbürgertum weiter mitmachen, ob ich denn überhaupt wüsste, was Schildbürger sind. Aber egal, also ja, war so eine Mischung aus Mitleid und Aufregung mit der Dame, aber egal. Aber ich habe endlich mal wieder das schöne alte Wort Schildbürgertum, das kam mir lange nicht mehr unter.
Also ich fühle mich, als ob ich jedes Mal, wenn ich nach Hause zurückkehre, wieder in so eine Geschichte reinfalle. Ich bin ja nun gebürtig vom Dorf und ich will nicht sagen, es überrascht mich, aber ich bin völlig überwältigt von dem, was in den letzten Tagen da passiert ist. Pass auf, das ist nämlich eine...
Was, also, bei dir zu Hause auf dem Dorf?
Ja, pass auf und ich... Ich bin ja immer mal so dabei, dir die Geschichten meines Dorfs so zu präsentieren, wie damals mit dem Typen, der positiv auf Corona getestet wurde, es aber gar nicht war und dann sein großes Schild ans Tor nageln musste, ich bin negativ, ne? Also prinzipiell auch ein Schild, das sich an meine Wohnung hängen könnte. Darum soll es nicht gehen, aber diesmal ist es noch krasser und es wundert mich, dass du davon noch nichts erfahren hast in den Medien, was da gerade passiert ist.
Nee.
Ja, es ist, also...
wie heißt das Dorf nochmal?
Nemsdorf.
Okay.
Nemsdorf ist gerade im Fokus der Aufmerksamkeit der Dachstaaten. Ich kann noch nicht mal mehr sagen Deutschlands, denn es gibt mittlerweile einen Krone.at-Bericht
der über Dachstaaten.
Ja, also aller deutschsprachiger Staaten.
Okay.
Weil das Thema, also mein Dorf ist sozusagen gerade in aller Munde und wie es sich für mein Dorf gehört, natürlich nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne und zwar wirklich im Hinblick auf so ein Schildbürger-Ding. Also mein Vater ist, glaube ich, der letzte Mensch, der gerne in der Öffentlichkeit steht oder gerne interviewt wird oder irgendwie sowas. Ich konnte mir das nie vorstellen. Es gab auch vor einigen Wochen noch keinen Hinweis im Internet auf die Existenz meines Vaters. Jetzt zitiert ihn der Spiegel. Mhm. Und er war bei RTL, ProSieben, Sat.1, ARD, MDR, ich weiß jetzt nicht, und direkt bei der Telekom auf dem Channel. Also mein Vater ist jetzt auch ein YouTube-Star.
Okay.
Und das ist alles absolut krude, aber der Grund dafür ist noch lächerlicher. Es geht nämlich um Folgendes. Mein Ursprungsdorf hat sich sehr lange gegen die Moderne gewehrt und tut es auch weiterhin. Damals bin ich ja da geflüchtet, weil das mit dem Internet nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es gibt immer noch keinen richtigen Funkempfang. Also 4G kannst du da knicken, also überhaupt Internet kannst du da komplett knicken über Funk. Keine Chance. Deswegen hat sich irgendjemand in der Verwaltungsgemeinde gedacht, Mensch, wir bewerben uns mal bei der Telekom für ein Mast. Man muss ja auch quasi sehen, so ein Anbieter, der entscheidet ja meistens, was so diese Vergabe von Mastplätzen angeht, entscheidet er sich ja nach Lukrativität.
Also da reden wir jetzt aber von Mobilfunk, nicht von Schweinemast oder sowas.
Was? Nee, Schweinemast gibt es da schon. Also, nicht Schweinemast,
aber Mastelle. Du sagst um Mast, das klang jetzt im Zusammenhang mit dem Dorf so.
Nee, hat auch nichts mit Mastodon zu tun. Und, Schlechte Wortwitze. Ja, in Nemsdorf ist es auch sehr flach. Mhm. Sehr uninteressante Gegend eigentlich. Aber tatsächlich, wie gesagt, deswegen jetzt in der Öffentlichkeit, nicht deswegen, weil sie den Mast tatsächlich gewonnen haben bei der Telekom. Nein, sie haben den Gewinn abgelehnt.
Ach, die haben gewonnen.
Die haben gewonnen. Also die haben an einer Ausschreibung teilgenommen. Hm. Wir möchten das Funkloch schließen. Na, da gibt es so einen Wettbewerb, Funklöcher schließen.
Wer hat da teilgenommen und wer hat da abgelehnt und warum? Also haben die gleichen Leute abgelehnt, die teilgenommen haben, oder?
Ja.
Okay.
Genau. Genau, also wir haben sozusagen so eine Verwaltungsgemeinde, da sitzen 5 Leute, die für 3 Dörfer zuständig sind, sozusagen.
Ja, ja.
Und die Dame, die das vermutlich auch beantragt hat, hat es dann auch abgelehnt, so im Sinne von, nö, wir sind nicht mehr interessiert. und das Argument, das dann vorgebracht wurde, war, weil die Miete, die wir dafür kassieren, ist viel zu gering. Das ist das Argument. Jetzt muss man sich aber mal vor Augen halten, dass die Telekom diesem Dorf einen Infrastrukturnachteil kostenlos beseitigt und dann kommt der Ort und sagt, ja, aber ihr gebt uns ja gar kein Geld dafür, dass ihr uns helft. Und
was hat dein Vater jetzt damit zu tun?
Naja, mein Vater hat ein Interview mit einem Reporter der MZ geführt. Der hat ihn nämlich angerufen und gesagt, sagen Sie mal, Herr Prinz, was halten Sie denn eigentlich davon, dass das Dorf jetzt diesen Mast abgelehnt hat? Also, bitte was? Denn tatsächlich ist dieses ganze Thema niemandem vorgetragen worden. Und es gab auch im Vorfeld gar keinen richtigen Gemeinderatsbeschluss. Der Bürgermeister hat nur einfach mal bei dem einen oder anderen angerufen, gefragt, was er davon hält und dann abgelehnt. Und am Ende hat sich herausgestellt, es gibt im Gemeinderat, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da drin sind, 10, 12 Leute, davon haben 3 ein Problem mit Strahlung und die anderen hätten Ja gesagt und deswegen wurde das abgelehnt. Das muss ich mal vorstellen.
Ach so ein Aluhut-Ding oder was?
Ja, genau das ist es nämlich. Und das ist nämlich jetzt rausgekommen, dass dieser Funkmast vermutlich aufgrund dieser während der Corona-Pandemie jetzt um sich greifenden Angst vor Mobilfunkstrahlung abgelehnt wurde. Weil, also vielleicht erinnerst du dich, da sind ja europaweit 5G-Masten, so tief ist das im Alltag angekommen, europaweit 5G-Masten abgefackelt worden.
Ja, in Großbritannien
deswegen.
Besonders. Ja.
Ja, besonders da. Und aufgrund dieser Angst vor Strahlung hat man das jetzt abgelehnt und möchte bitte weiterhin nicht mobil erreichbar sein. In diesem Ort.
Das auf jeden also Fall klingt nach einem Ding für die Kommunalaufsicht erstmal.
Nein, das ist auf jeden Fall was hinterfragt werden muss. also mal ohne Witz, das Thema ist tatsächlich nicht irgendwie unbedeutsam in seiner Schwere, denn wenn man da in den Ort reinfährt, ist es so, als ob man in ein schwarzes Loch fällt, was so die Funkverbindung angeht. Da ist nichts mehr. Es gibt, unser Hof ist ein bisschen höher gelegen, deswegen geht's da noch relativ. Es gibt so einen Punkt auf dem Hof, da kannst du dich hinstellen, wenn du telefonieren willst.
Ah, okay.
Da kannst du telefonieren.
Schön.
Sobald du im Haus bist oder so, kannst du nicht mehr telefonieren.
Verstehe.
Also ohne Festnetz also ist da gar nichts
möglich. Man kennt ja diese Berichte jetzt gerade so in der Homeoffice-Zeit und so weiter, ist da irgendwelche Frauen, die damals die Landlust gelesen haben und von einem Leben auf dem Lande geträumt haben, dann aufs Land gezogen sind und dann in ihrer vom dänischen Bettenlager eingerichteten Idylle festgestellt haben, dass sie da gar kein Internet haben und dann auf dem Parkplatz vom nächsten Supermarkt im Nachbarort fahren müssen, um ihr Homeoffice irgendwie zu erledigen. Also das ist Deutschland im Jahre 2020. Ne? Also du kannst Zustand, wahrscheinlich oder? in einer kongolesischen Wüste irgendwie live ein Rind beim Verdursten streamen oder so, aber irgendwie in Deutschland eine E-Mail in einem bewohnten Ort zu verschicken, ist keine Selbstverständlichkeit.
In Mitteldeutschland, Alter, in Mitteldeutschland, das ist nicht irgendwo an der Oder, wo du irgendwie das Problem hast, dass du zwischen polnischen und dem deutschen Netz irgendwie hin und her wechseln musst. Du hast gar kein Netz, zwischen dem du hin und her wechseln kannst. Und das ist auch nicht irgendwie, ich meine, ich verstehe das in Thüringen, in dem einen oder anderen Tal, wo wirklich kein Schwein wohnt und wo ab und zu nur mal das Wolfszeit-Festival stattfindet, ja? Da geschenkt. Aber Aber ich meine, es ist ja auch noch flach. Das ist die Querfurter Platte. Viel flacher geht's in Deutschland nicht.
Also, naja, also es wird ja über diese Missstände schon lange genug gemeckert. Ne? Und dann kommt endlich jemand und will den beseitigen und dann heißt es, nö.
Bleibt uns weg mit eurer Digitalisierung.
Also das hat so, und das klingt so ein bisschen so nach Fackeln und Mistgabeln irgendwie.
Richtig,
also finde ich.
Richtig.
Das kann ich verstehen, dass da die Medien drauf einsteigen, weil das hat natürlich, da passen die Bilder so richtig cool zusammen. Also muss man ehrlich sagen, ey, das ist ja schön.
Jedenfalls, mein Vater ist dann jetzt sozusagen die Speerspitze der, also unfassbar, dass ich das jemals sagen würde, aber die Speerspitze der Modernität in diesem Ort.
Der ist ja der Handwerker und Unternehmer, oder? Also ich meine, für die ist das ja überlebenswichtig heutzutage.
Eben. Also wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, wie Kunden kommen vorbei und wollen ihm ihre Ideen präsentieren, so auf dem Handy, so, hier ist ja gar kein Empfang. Ja, also es ist schon so eine Kleinigkeit, ist das. Und ist halt auch wirklich bezeichnend, wie Menschen ab einem gewissen Alter einfach nur noch bremsen. Also der Bürgermeister ist irgendwie 75, 80, irgendwas in der Drehe. Der wird halt seit Jahrtausenden gewählt, weil es niemanden gibt, der es sonst machen will irgendwie. Dementsprechend schaltet und waltet er da, wie er sich vorstellt, dass er schalten und walten muss. Aber das ist doch ein absoluter Standortnachteil, ein selbstgewählter Standortnachteil für die Zukunft. Wenn du willst, dass sich da neue Familien ansiedeln, was ja durchaus realistisch ist bei dem Ort, weil die infrastrukturelle Anbindung nicht schlecht ist. Also du bist relativ schnell in Halle und in Leipzig.
Du schaffst es ja auch immer wieder ans Mikrofon in Halle, ja, wollte ich gerade sagen. Also Speckgürtel werden ja auch immer größer. Also klar, also da hat jemand, glaube ich, den Auftrag als Bürgermeister völlig missverstanden irgendwie. Aber man hat das ganz, was heißt ganz oft, aber ich nehme das schon wahr. Ich will das nicht als repräsentativ hinstellen, aber dass ältere Leute entweder zum Bremsklotz werden oder sie werden zum Revolutionär und Weltverbesserer, obwohl sie keine Macht mehr dazu haben. Also daran arbeite ich mich auch oft lyrisch ein bisschen ab bei Heaven Shall Burn. Also wenn du US-Präsidenten nimmst, ne, was weiß ich, Jimmy Carter oder Al Gore als Ex-Vizepräsident und so weiter, sobald die keine Macht mehr haben, werden sie auf einmal zum Weltverbesserer und oder Norbert Blüm war auch so ein Beispiel, Heiner Geißler und so weiter, die dann für sozial Entrechtete kämpfen wollen oder Klimawandel bekämpfen und so weiter, aber als sie an den Schalthebeln saßen, haben sie diese irgendwie nicht betätigt oder nicht betätigen können. Ne? Und so diese zwei Extreme nehme ich so bei alten weißen Männern wahr, ne? Dass es dann entweder totale Bremsklötzer sind im Sinne von konservativ oder sogar reaktionär oder in dem Sinne revolutionär und sie haben gar nicht mehr die PS unter der Haube, da irgendwas zu machen. Das ist schon echt tragisch.
Ist das so, also wenn du jetzt diese Al Gore-Perspektive jetzt nimmst, kann das auch daran liegen, dass diese weltverbessernde Sicht auf die Dinge auch eine Art Marketing-Move ist, um sich selbst wieder ins Rampenlicht zu rücken? Weil bei Al Gore war es ja eine klare Ansage an die Präsidentschaftskandidatur.
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Gut, bei Al Gore kann das wahrscheinlich so sein, aber ich glaube wirklich, dass es, also wie bei Jimmy Carter zum Beispiel, also der hätte das, wenn wir jetzt mal bei den US-Präsidenten bleiben, hätte das da wahrscheinlich gar nicht so sehr nötig gehabt. Oder Barack Obama ist ja auch jemand, der jetzt was ganz Schlaues zu ganz vielen Sachen sagt und immer wahnsinnig sympathisch war, als er in seinem Amt war. Aber wenn man da so auf die Ergebnisse und die Agenda schaut, die er da verfolgt hat, das ist eigentlich katastrophal in dem Sinne, in dem er jetzt redet, ne? Wenn man das als Maßstab ansetzt und zeigt einerseits, wie eng so ein systemisches Korsett ist, in das man da reingestellt wird, wie wenig man zu verändern hat oder wie wankelmütig solche Leute sind, ne? Also ich glaube nicht, dass das so sehr was mit Egoismus oder diesem Vermissen des Rampenlichts zu tun hat oder so. Ich glaube wirklich, dass das Leute sind, die wissen, wie der Hase langläuft aus ihrer Zeit, als sie an den Hebeln der Macht saßen, die viel, viel Insiderwissen haben und gerade deshalb vielleicht wirklich da noch was in der Welt verändern wollen oder zum Besseren das gestalten wollen für ihre Enkel, wenn sie endlich mal Zeit haben, darüber nachzudenken, dass sie eine Familie haben und dass es auch um die Zukunft von anderen Leuten geht. Aber da scheint man als Politiker oder Entscheider nicht dazu zu kommen, wenn man in Amt und Würden ist. Also irgendwie dieses Muster verfolge ich seit ganz langer Zeit bei ganz vielen Leuten.
Nee, wenn man in Amt und Würden ist, ist auch unabhängig, wie alt man ist, muss man sich ja zumindest erstmal um sich selbst kümmern. Also Philipp Amthor hat es ja vorgemacht, wie das funktioniert. Der ist optisch aber auch der perfekte Entrepreneur und
also mit mir gefällt dieses Sujet, was mal jemand da irgendwie so eingebracht hat. Also gerüchteweise ist Philipp Amthor bei einer Besichtigung von einer Kindergartengruppe im Bundestag mal vergessen worden und seitdem von Politikern aufgezogen worden. Und da kommt dann halt so jemand bei raus, also quasi so nicht ein Wolfskind im Dschungel irgendwie, sondern jemand, der unter Politikern aufgewachsen ist. Aber meine Oma hat immer gesagt, wer am Trog sitzt und nicht frisst, ist selber schuld.
Ja, andere Zeiten, andere Weisheiten.
Ja, absolut, klar. Früher hat die SPD auch gesagt, wer nicht arbeitet, muss nicht essen.
Die SPD hat das gesagt.
Die SPD hat das gesagt, ja, das war sogar ein Wahlkampfspruch, war so, als es wirklich noch so die Malocher Partei war, als es gegen Hitler ging und so weiter. So zu den Zeiten sind solche Sprüche noch gefallen.
Ja. Tja, von Anfang an unwählbar, würde ich sagen.
So, na gut. Ja, aber ja, das ist ja interessant da in Nennsdorf. Wie ist das jetzt? Ist das jetzt ad acta gelegt? Oder
kann man, also ist das jetzt offiziell? So,
also, da gibt es ja eine, wenn ich das als Jurist betrachte, eine Innen- und Außenwirkung. Ne? Wenn der Bürgermeister als Organ der Gemeinde das so ablehnt, ist es abgelehnt. Ob er das nun im Innenverhältnis hätte dürfen oder nicht, ist ja erstmal egal. Aber die Telekom hat da jetzt einen Haken in ihrer Liste und die Gelegenheit kommt nicht wieder, oder?
Nee, also die Telekom war ja vor Ort. Die haben das ja auch angestoßen. Und ich denke mal, der Herr von Wagner, der Chef der Öffentlichkeitsarbeit Deutschland Ost ist, wird da dann auch entsprechend die E-Mails versandt haben an die entsprechenden Häuser, ne, an die vierte Macht im Staate sozusagen. Dementsprechend knickt natürlich auch jetzt die Gemeinde ein. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es doch durchgesetzt wird, dass da ein Mast kommt. Vielleicht wird, also der Standort wird vielleicht verändert, weil der von vornherein schwachsinnig angelegt war. Das muss man denen, die jetzt dagegen sprechen, aber auch zugute halten, dass da...
Also ich wollte gerade sagen, hin und her, es ist ja schon eine konfuse Angst, aber also dass es jetzt total gesundheitsförderlich ist, irgendeinen Hochleistungsmasten vorm Haus stehen zu haben, davon bin ich auch nicht überzeugt.
Ich gehe also auch nicht davon auch aus, nicht dass haben. Das notwendig wäre, das so zu machen. Also die wollten das sozusagen aufs Kulturhaus setzen. Also für alle, die jetzt nicht aus dem Osten kommen, das ist so ein Gemeindezentrum, wo die einzigen gemeinschaftlichen kulturellen Aktivitäten zu DDR-Zeiten stattfanden. Bei uns ist das tatsächlich Fasching gewesen und ist immer noch Fasching. Ich weiß nicht, wie das in Thüringen ist. Ist bei euch Fasching auch so ein Thema?
Nee, nicht so wirklich. Also in den katholischen Gegenden, im Eichsfeld natürlich ganz groß. In Erfurt wird Fasching auch so gefeiert. Ansonsten ist da kein Datum, also kein äußerer Anlass zum Saufen irgendwie notwendig. Also das ist so um die Feierkultur, der Bratwurstrost wird eh jedes Wochenende rausgeholt und klar, es gibt engagierte Karnevals- und Faschingsvereine, Fasching heißt das bei uns tatsächlich
das
auch.
Ist bei euch ist das dann Fascho statt Fasching.
Fascho, ja.
Ja.
wobei ich sagen muss, dass gerade die Faschingsvereine hier schon relativ engagiert gegen Rechtspopulismus sind.
Auch das so. Ist gut. Das
also ist und gut. Ja, also sind schon geradlinige Leute, aber ich nehme das immer als sehr, sehr isoliert wahr. Also das ist nicht so wie in den richtigen Karnevals- oder Faschings- oder Fasnachtgegenden, wo da wirklich so ein karnevalistischer Flächenbrand stattfindet. Das ist immer sehr isoliert.
Also bei uns ist das tatsächlich so. Ich glaube, das ist so ein südliches Sachsen-Anhalt-Ding. Ich bin da auf jeden Fall reingewachsen in diese Kultur, habe es von vornherein abgelehnt und verabscheut. Und das formt auch den Charakter, ne? Wenn du von vornherein weißt, dass du nicht auf diese Art von Kultur stehst, sondern also dass du von vornherein dich so positionierst, dass du gegen etwas bist, dann landest du zwangsläufig irgendwann im Black Metal, ne? Das ist also, weißt du, wenn du mit Karneval aufwachsen musst, dann musst du definitiv irgendwann Kirchen anzünden. Das ist eine absolut normale Gegenreaktion.
Und hast du ja noch einen Weg vor dir.
Du, wie gesagt, wenn es jetzt mit YouTube gar nicht mehr laufen sollte, irgendwas muss noch passieren, das ist klar.
Ja, vergiss aber nicht, eine Band vorher zu gründen, ne? Weil das wäre schade um den ganzen Fame irgendwie. Aber hier, wie gesagt, Fasching, eher eine Randerscheinung bei uns.
Ja, um das Nemsdorf-Thema endlich zuzumachen, ich finde es nämlich tatsächlich auch eigentlich gar nicht so interessant, wie die Presse scheinbar, oder auch wie du.
Ich finde, es ist eine super Anekdote, die mega gut nach Mitteldeutschland hier in Osten reinpasst, weil also da sind so viele Klischees erfüllt und ist ja oft auch an einem Klischee was Wahres dran, ne? Und gerade so diese alte Männermischpoke im Gemeinderat, die sich da was ausklamüsert über die Köpfe der Leute hinweg. Also ich denke, da weiß jeder, der aus einer kleineren Ortschaft kommt, eine Anekdote zu berichten, ne? Ob es da um Bauerwartungsland geht oder Wasseranschlüsse oder Sportplatzanlagen oder was auch immer, ne? Also so, das ist in Deutschland ja auch ein Volkssport, im Gemeinderat seine Interessen irgendwie versuchen durchzusetzen oder am Gemeinderat vorbei. Passt super, deshalb steigt da auch so die Presse drauf ein. Aber ich habe da tatsächlich, muss sagen, bin ich der Krone.at-Leser, aber habe davon
das
tatsächlich
Das wundert mich gehört. Jetzt total, das wundert mich. Nee, das wundert mich, weil irgendwo musst du doch so deine Inspiration für HSB-Texte hernehmen.
Ja, also dann lieber gleich die englische Yellow Press, ne? Also die sind ja immer noch so drüber im Vergleich mit allen anderen. Da kriegt man die größte Dosis an Motivation, glaube ich, wenn man dem Untergang des Abendlandes entgegensehen will.
Ja, gut, also ich meine, da geht ja auch relativ viel unter gerade in Großbritannien. Also die Untergangsstimmung ist da sicherlich.
Hast du da gerade konkreter mit Leuten geredet? Ich hatte jetzt.
Nee, also es ist halt jetzt nur, also es ist ja relativ still geworden zu diesem Thema. Und das letzte Mal, dass klar geworden ist, dass da irgendwie ein Staat völlig überfordert ist, war im Hinblick auf die Corona-Bekämpfung und die fehlenden Intensivbetten und das völlig marode Gesundheitssystem. Und jetzt geht es ja weiter, dass sozusagen die Frist trotz Krise für den Austritt auch nicht verlängert werden soll. Also für die Abhandlung der Vertragsvereinbarung. Ich weiß auch gar nicht, was das eigentlich bringt, diese Sturheit diesbezüglich. Zu verhindern, dass man vielleicht genug Zeit hat, sich da doch noch irgendwie ein bisschen mehr wieder anzunähern, dass man sagen kann, okay, ein paar Sachen müssen noch geklärt werden, das handeln wir jetzt noch aus, anstelle zu sagen, scheiß drauf, dann passiert hier halt der Knall.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich so, also du nehme ich so wahr, dass das hier in Kontinentaleuropa, außer Leute, die da wirklich persönliche Interessen haben, wie Jobs oder Familie und so weiter, den Leuten in Kontinentaleuropa mittlerweile völlig scheißegal ist, ne? Und das eigentlich nur noch in Großbritannien so ein großes Thema und hier so eine Sache, die ist halt aufmerksamkeitsmäßig wie so viele politische Sachen nach Brüssel outgesourced, ne? Interessiert im politischen Tagesgeschäft gar niemanden mehr so richtig, also
Ich kann mich daran erinnern,
als Island seine Ambitionen in die EU einzutreten ad acta gelegt hat und da ein riesen Brimborium drum war, wie man das der EU klarstellen soll. Und die haben das dann so gesagt und die Reaktion war nur so, ja, okay, dann ist es halt so. Ne? Man, ohne jetzt von der Wirtschaftsstärke Island mit Großbritannien zu vergleichen, um Gottes Willen, aber so ein bisschen den Anstrich hat es mittlerweile auch, dass das noch ein Riesending für Großbritannien ist, weil man eben die möglichen Nachteile sieht, aber das in Europa an der Börse und für viele Unternehmen schon lange eingepreist ist und unternehmensstrategisch auch schon darauf reagiert worden ist. Ne? Und für mich als Musiker wird es trotzdem interessant, weil Einreisen auf dem Landweg nach Großbritannien war nie eine besonders coole Sache, zu keiner Zeit, ne? Schengen hin, Schengen her, EU hin, EU her, man ist da immer gefilzt worden wie ein kolumbianischer Drogenlaster,
Echt, ja?
Ja.
Also so mit über Calais, mit der Fähre, das war eigentlich total...
Nein, also mit einem Tourbus musst du da mal versuchen. Und das ist immer lustig, wenn sie die Drogenhunde da reinschicken in irgendwelche Tourbusse, in denen seit, was weiß ich, 25 Jahren gekifft wird. Ne? Also die Hunde,
oh ja,
die drehen schon immer, die drehen schon immer durch, wenn sie 50 Meter vom Bus entfernt sind. Und das kannst du da völlig vergessen. Und wie das dann wird, sind Arbeitsvisa nötig, dann so ein Brimborium noch, dass ich da zu irgendeinem Konsulat muss, um da in England die 2-3 Shows zu spielen, die da bei jeder Tour sind. Mhm. Ich glaube, da werden sich die Engländer noch umgucken, was denen da auch alles entgehen wird, ne? Kulturell.
Ja, also. Aber wir sehen ja im Zuge der Corona-Krise immer wieder, dass die Kultur als allerletztes bedacht wird.
Ja, also wenn es um restriktive Maßnahmen geht, natürlich als allererste bedacht, ne? Mhm. Und dann entsprechend eben als allerletztes. Aber das ist, ich hätte auch, also als neulich, jetzt gestern wieder, ne, 400 Neuinfektionen in einem Schlachthof oder so, ich hätte es lieber gehabt, die Headline heißt, einige Corona-Infizierte bei dem und dem Festival, ne? Natürlich ist es nicht schön, Corona-Infizierte zu haben, aber das wäre wenigstens ein Zweck oder eine Veranstaltung gewesen, der ich was abgewinnen kann, als der größte Schlachthof Europa beim Schweinebaron da in Gütersloh irgendwo.
Vor allem, was zur Hölle machen die denn da? Dass da quasi komplette Belegschaft sich infiziert? Wie unsauber ist denn so ein Betrieb?
Indem du dir solche Fragen stellst, bist du schon weiter als die kompletten verwaltungsrechtlich Verantwortlichen, die da drumherum stehen um diesen Schlachthof. Also, aber das zeigt eben, weil du sagtest, die Kulturszene wird so als letzte bedacht. Das ist auch so ein bisschen das Problem der Kulturszene in dem Sinne. Ne? Ich rede jetzt nicht von staatlich geförderten Orchestern oder Theatern oder so weiter. Die haben ja auch zu kämpfen, aber haben noch so einen öffentlich-rechtlichen Schutzpanzer irgendwie, ne, auch finanziell. Aber wenn du von Kulturschaffenden redest und Künstlern, die wirklich ganz normal auf dem Markt stattfinden, ne, die keine Fördergelder und nichts bekommen, die haben das Problem, dass sie in einem kapitalistischen System oder in einem marktwirtschaftlichen System bestehen müssen und ihr Geld verdienen, ohne aber rein vom ethischen oder vom Mindset diesen kapitalistischen Raubtierinstinkt zu haben, die ein Gütersloher Schweinebaron hat.
Das war eine krasse Headline jetzt.
Und das ist so ein bisschen das Problem, ne? Ja. Die Künstler sind einfach zu dumm, die Künstler sind einfach zu gut, die sind einfach nicht skrupellos genug, um in Zeiten Geld zu verdienen.
Okay.
Und das finde ich gut, aber
das unterschreibe ich definitiv nicht für alle Künstler. Das Ding ist nur einfach, dass die nicht systematisch notwendig sind. Es gibt halt einfach viel zu viele Leute, die notwendigerweise davon ausgehen, dass Fleisch zum Alltag gehören muss und dementsprechend auch sinnlos konsumieren. Und dass sozusagen die Macht solcher Konzerne durch diese Nachfrage gerechtfertigt und bewiesen ist und dementsprechend auch nicht so einfach zu brechen ist. Wohingegen der einzelne Künstler oder selbst das einzelne Genre keinen systematischen Schalthebel in der Hand hat.
Das ist klar, aber gut, wenn es jetzt um Nachfrage geht und um Konzern, ich meine, da hat ja Live Nation als Konzern auch eine entsprechende Nachfrage und eine entsprechende Wirtschaftsstärke. Ne? Das ist schon irgendwie klar, aber ich gebe dir in dem Sinn recht, dass, weiß ich nicht, ein billiges Schnitzel für die Ruhe der Volksseele wichtiger zu sein scheint als ein Death-Metal-Konzert.
Ja, na klar. Also wenn du das, was du essen willst, nicht bekommst oder es viel teurer wird, dann bist du angepisster, als wenn du perspektivisch ein paar Konzerte nicht wahrnehmen kannst. Also das beweist ja die Krise.
Ja, aber es ist eine andere Art von Hunger. Also merkst du nicht, dass jetzt auf lange Sicht, also ich merke schon, wie viele unserer Fans zumindest und andere Musikfans, die ich kenne, schon sehr, sehr ausgehungert sind und denen absolut was fehlt und die da schon auch langsam, man kann da nicht von Schäden reden, aber schon ganz, ganz deutliche Beeinträchtigung für ihr Leben wahrnehmen. Ne?
Natürlich, das ist ja eine psychologische Beeinträchtigung. Hm. Also wenn du kein Fleisch kriegst, kannst du was anderes essen. Aber wenn du keine Kultur kriegst, was willst du da machen?
Twitch-Videos starten. Keine Ahnung.
Ja, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ja nur irgendwie so eine Art Ablenkung von dem eigentlich notwendigen Bedürfnis ist. Und ich habe auch gar keinen Bock mehr, darüber zu sprechen. Es passiert ja nichts mehr und es gibt ja dieses ganze Erlebnis Kultur gar nicht mehr. Ich meine, ich bin jetzt wahnsinnig froh, dass man zumindest mal wieder ins Kino gehen kann, auch wenn groß jetzt nichts Neues im Kino ist. Beziehungsweise ich bin froh, dass mein Lieblingskino tatsächlich diesen mehr oder minder selbstzerstörerischen Weg da gewählt hat, wieder anzufangen, weil da passt halt in so einen Kinosaal auch fast niemand mehr rein gerade. Hm. Ne? Also die können die ganz großen Säle bespielen, dann sitzen dann pro Vorführung vielleicht 20 Leute drin. Da musst du dann mehrere Leute finanzieren, die da arbeiten in der Zeit. Also das kann sich selbstverständlich nicht rechnen, aber
es kann sich nicht rechnen. Der Steinkohlebergbau in Westdeutschland wurde jahrzehntelang dem
Maße. Ja, aber Kinos werden ja halt nicht subventioniert.
Nein, natürlich nicht, aber es soll niemand sagen, dass es nicht geht.
Es ginge, ja.
Es ginge. Schon.
Ja.
Na, und das ist dann ja schon wieder eine andere Stufe, dass man sich eingesteht, dass es eigentlich ginge.
Aber es gibt, weißt du, das Problem ist, glaube ich, auch, dass Künstler weitermachen, ob sie Geld verdienen oder nicht. Und darauf spekulieren ja alle. Wieso soll ich jemanden subventionieren, der auch für Umme Kunst produziert?
Ja, da geht es um den, da ist mal wieder Kunst theoretisch in dem Werkbereich, ne? Aber der Wirkbereich der Kunst, wie sie dargeboten, wie sie konsumiert werden kann, darum geht es ja eigentlich, ne? Dass Künstler immer Kunst darstellen werden und dass Krisen Kunst fördern und so weiter. Da haben wir uns ja schon genug dran abgearbeitet in etlichen Podcasts. Aber eben dieses, die Kunst bei den Leuten anbringen, ne? Der Applaus ist ja das Brot des Künstlers, ne? Wenn man das so sagen will, das ist eingeschränkt.
Ich sag mal, wenn es so Sachen wie Spotify, YouTube und Twitch nicht gäbe, hätten wir sicherlich auch eine andere Situation. Aber es gibt ja zumindest gewisse Notventile, über die man sich ausdrücken kann. Ja. Also es ist möglich, sich auszudrücken und es ist auch möglich zu konsumieren. Seien das jetzt irgendwelche dämlichen Autokonzerte oder irgendwelche zigtausendfach gesehenen Livestream-Konzerte, die dir natürlich nichts bringen. Das ist wie bei Burger King irgendwie ein Burger fressen. Du bist am Ende nicht befriedigt, du bist einfach nur irgendwie satt. Nicht richtig satt, aber irgendwie satt auf so eine ganz ekelhafte Art und Weise. Aber es kostet dasselbe, es wird so beworben, aber es ist definitiv nicht dasselbe wie eine richtige Mahlzeit.
Absolut. Und da könnte man eigentlich auch, wenn man das analog aus der Kunst- oder aus der Kulturszene rübernimmt, auch sagen, die Tönnies-Kunden könnten doch auch alle Tofu essen. Macht auch satt, ist aber so, kann man so ähnlich würzen, kann man so ähnlich braten irgendwie. Und es ist auch irgendwie sowas Ekliges. Würdest du diese ich mag Tofu, aber für viele Leute was Ekliges, würdest du diese Analogie irgendwie gelten lassen? Quasi der Livestream ist für den Konzertliebhaber das, was für den Tönnies-Kunden das Tofu-Schnitzel ist.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Analogie. Aber das Problem ist, man kann halt mit beidem leben, wenn man dazu gezwungen ist.
Ja, eben, aber es wird im Fall Tönnies keiner dazu gezwungen. Und das ist ein bisschen wahr, aber warum ist der größer? Merkst du, dass der Widerstand auf Kulturseite irgendwie wächst? Also ich nehme schon wahr, dass da jetzt einige unentspannter werden, einige Künstler.
Tatsächlich gibt es ja jetzt endlich mal scheinbar eine Initiative, an der sich auch mal ein paar Leute beteiligen. Also anders als die ganzen anderen Geschichten, die es bis jetzt so gab, sind jetzt hier bei der Night of Light, zumindest sehe ich das auf Facebook, mehrere tausend Leute schon angemeldet. Wenn der Podcast rauskommt, müsste das theoretisch heute Abend sein. Und da wird einfach auch mal, es ist einfach notwendig, dass man auf die Situation aufmerksam macht, dass wir hier als Zweig, der selbstverständlich irgendwie zurückgetreten ist, fürs Wohle aller, jetzt bis Ende Oktober sozusagen, also ich muss das hier an der Stelle nochmal zitieren, weil das eigentlich in der ursprünglichen Podcast-Folge so mit drin war, uns immer noch ganz gut passt, wie Marek Lieberberg in einem Interview gesagt hat, ein Berufsverbot aufgedrückt bekommen haben. Natürlich jetzt nicht in ethnologischer Hinsicht. Ja, ja. Ich, Ich sehe Mike hier schon wieder zittern. Wir haben sozusagen, um das zu definieren, wir haben politisch betrachtet das Verbot ausgesprochen bekommen, das zu tun, wovon wir leben, zum Schutze aller, logisch. Ja. Und das ist auch völlig nachvollziehbar und wir haben das auch so akzeptiert. Ich meine, dieses Wochenende wäre mein Festival gewesen. Ne? Und zwar von Anfang an klar, das kann dieses Jahr einfach nicht stattfinden. Aber es kann doch nicht sein, dass Biergärten offen sind, aber es gleichzeitig nicht erlaubt ist, ein Konzert stattfinden zu lassen, wo die Leute in der gleichen Distanz voneinander sitzen, beispielsweise. Wieso?
Ja, also mich regt in der Tat auch diese Ungleichbehandlung auf. Ne? Also,
es wird einem
ganz oft so verkauft, als ob man so tun würde, als ob man keine Einsicht in die Maßnahmen hätte oder so weiter. Ne? Darum geht es ja bei den meisten Leuten überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass. Dass ein Herr Tönnies in seinen Schlachthöfen veranstalten kann, was er will, wir stattdessen solidarisch zurücktreten müssen und mit den Missständen, die andernorts, wie zum Beispiel in Tönnies-Schlachthöfen oder in anderen Schlachthöfen, die da stattfinden, dass unser Martyrium, unser solidarisiertes Martyrium und Darben noch dadurch verlängert wird, ne? Indem sich die Gesamtsituation dadurch nicht bessern kann, dass solche Ausbrüche durch... Ja, wie will man es nennen? Es ist einfach kapitalistische Profitgier weiter gesteigert werden. Aber
ja, richtig. Ja. Unsere Existenz hängt ja davon ab, dass es irgendwann mal vorbei ist. Und es ist ja völlig, völlig logisch für uns alle, dass Veranstaltungen in einer Bedrohungssituation so nicht stattfinden können. Aber es kann ja nicht sein, dass sobald sich die Bedrohungssituation auf ein gewisses Maß verringert, alle anderen Bereiche des Lebens wieder aufmachen dürfen bis zur zweiten Welle und dass sich einfach nur noch vertagt, das Problem.
Ja. Ja, ja.
Und wir sozusagen für die Profite anderer, beispielsweise Tönnies, sozusagen bluten.
Ja, aber so ganz, ganz genau so funktioniert das ja in einer entsozialisierten Marktwirtschaft. Ne? Diese ganzen Lobbystrukturen, diese ganzen Interessenverbände und Organisationen, die in der Lage sind, diese Interessen durchzusetzen im Kultursinne, die sind ja leider jetzt erst wirklich am Entstehen und dabei ihre ersten Feuerproben und Echtzeit und Realeinsätze zu tätigen. Die Automobilindustrie, ne, der Deutsche Bauernverband, die Fleischindustrie, selbst die Automatenwirtschaft, die hat jahrzehntelange bewährte Lobbystrukturen. Ne? Darauf kann die Kultur sich jetzt nicht zurückziehen. Die sind jetzt erst am Bilden. Ich bin heute Abend auch bei einer Podiumsdiskussion eingeladen in Jena. Da so diese Abgrundinitiative und so weiter. Also die sind da sehr, sehr aktiv. Aber das sind natürlich Sachen, die jetzt erst an Durchschlagskraft zulegen, weil sie eben erstmal die Ansatzpunkte finden müssen. Ne? Also die anderen Lobbyverbände, über die wir uns hier gerade aufregen und Industriezweige, die sitzen schon an den Synapsen und an den Ansatzpunkten und brauchen dann nur noch zuzuzwicken. Ne? In die Lage muss sich die Kultur jetzt gerade erst bringen, ganz schmerzhafte Weise.
Ja, also ich meine, das ist jetzt eine sehr düstere Perspektive. Also ich kann auch an der Stelle noch nicht sagen, wie es jetzt weitergeht. Ne? Da sind wir genauso schlau wie vor 3 Monaten, als wir diesen Podcast gestartet haben. Übrigens nicht wegen Corona, sondern
vor
davor.
Vor der Corona-Krise,
bevor, klar war,
ja, nochmal.
Ja, also wir sind nicht sozusagen aus purer Dummheit und Langeweile dazu gekommen, das hier zu machen, sondern einfach aus dem Drang heraus, das tatsächlich zu tun und dieses Produkt herzustellen, sage ich mal. Aber durch Corona haben wir natürlich da auch irgendwie uns anderweitig drauf einstellen müssen. Dadurch sehen wir uns ja in dem Sinne auch nicht, sondern machen das hier immer auf eine sehr indirekte Art und Weise. Nee, tatsächlich ist das ja ist eine sehr, sehr unangenehme Position, die wir nicht auflösen können. Deswegen interessiert es uns jetzt einfach mal an der Stelle, was denkt ihr darüber? Was sind eure Erfahrungen? Wie kommt ihr vielleicht als Kunstschaffende oder Involvierte mit der Krise klar? Wie geht ihr damit um? Was haltet ihr von den Unternehmungen? Und ansonsten heute Abend ist diese Aktion. Wenn ihr die unterstützen
Night of
wollt,
Light.
Dann Night of
holt
Light.
Ein rotes Licht raus. Ja, also ich würde sogar den Aufruf noch ein bisschen mehr konkretisieren und gar nicht so sehr sagen, wie kommt ihr damit klar, wie überwindet ihr das? Das ist ja auch schon oft durchgekaut worden, sondern einfach, was unternehmt ihr gegen dieses Ungleichgewicht? Was unternehmt ihr, um eben der Kunst und Kultur mehr Stimme und Durchschlagskraft in dem Sinne einer Lösung und einer Gleichbehandlung zu verschaffen? Das würde mich jetzt am meisten interessieren.
Ja, nee, so ja. Machen wir das. Also einfach zartwiekruppstahl@gmx.de oder eben direkt dann auf Instagram.
Ja, man muss ja nicht gleich und, Bilder stürmen.
Ja. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Anwesenheit. Das war wieder ein wahnsinnig wichtiger oder mehrere wahnsinnig wichtige Themen. Und ja.
Bis bald.
Schön, dass wir es irgendwie noch retten konnten. Und ich hoffe, ihr habt es trotzdem irgendwie noch gut gefunden.
Ich fand's super. Bis
dann.
Okay, tschüss.
Bis dann, tschüss.